25 birds of people.
I'm now in season 19.
Presented by Volksbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse-People auf Audio CD.at. Und diese Season 19 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank mit Aufwind für deine Vorhaben. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 24. Gast in Season 19 ist Ingo Nix, Senior Analyst, Investment Advisor, Börsianer, Kapitalmarkt- und Investor Relations Experte sowie Autor eines Italienisch-Guides. Und so sind wir auch vernetzt worden vor wenigen Wochen. Er lacht schon. Liebe Grüße nach Deutschland, lieber Ingo.
Hallo Christian, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, das war ja eine Hommage, dass mich die Monika angesprochen hat auf dich und auf dieses Buch und sie fand das total super. Also herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich wahnsinnig mit dir heute zu reden.
Ich freue mich auch sehr drauf. Monika ist die gute Monika Mader und der Martin Utschneider, auch ein Wegbegleiter von dir, hat ebenfalls über dich gesprochen, jetzt nicht im Podcast, sondern so rundherum. Aber ich dachte, ihn muss ich einladen, den Ingo. Und was es mit dem Italienisch-Guide dann und der Monika im Speziellen auf sich hat, lösen wir dann im zweiten Teil der Folge auf. Ja, lieber Ingo, ich habe dich aber vor allem eingeleitet als Börsianer, als Senior Analyst, Investment Advisor, Kapitalmarkt, Investor Relations Experte. Es klingt nach einer langen Journey und ist es auch. Du hast für Marken wie JP Morgan, UBS, Deutsche Bank, um nur einige zu nennen, gearbeitet. Laut deinem LinkedIn-Profil geht es da im Jahr 1991 los und jetzt sind wir alle neugierig. Wie bist du damals als junger Mann in den Kapitalmarkt gekommen? Was war deine Inspiration und deine ersten Steps?
Die Inspiration lag im Grunde an meinem Großvater, der irgendwann mich mal mit 10 Jahren im Garten gefragt hat, sag mal, Ingo, was möchtest du denn eigentlich mal werden? Mhm. Ja, mit 10 Jahren weiß man das natürlich nicht.
Und, Pensionist.
Ich habe ihn nur angeguckt und meinte, Opa, ich möchte mal viel Geld verdienen und dafür nichts arbeiten.
Ja, herrlich. Und so wird man dann halt so ein, genau, okay. Ja.
Das hat natürlich nicht funktioniert, aber was hat man schon mit 10 Jahren für Vorstellungen von Geld? Also heutzutage, die Jugend hat ja überhaupt keine Vorstellung mehr von Geld. Und deswegen, ich plädiere ja ganz arg dafür, dass man sowas in der Schule einführt. So einen Geldkurs oder so eine AG, wo junge Menschen mit Geld und finanziellen Geflogenheiten, auch Verträgen, einfach viel mehr gebracht wird als das, was es heute in der Schule gibt.
Definitiv, ja. Und
also so kam ich dazu, Christian.
Okay, du wirst aber 1991, warst du schon ein bisschen, richtig, nicht mehr ganz 10 Jahre alt und bist gleich zu JP Morgan gegangen.
Das ist absolut.
Nein, aber der Opa war quasi der Tippgeber in die Richtung, in die du dich dann entwickelt hast. Und erste Steps im Kapitalmarkt waren dann welche? Was waren deine ersten Aufgaben?
Also der Opa war natürlich der Tippgeber, aber der Opa ist dann, bevor ich überhaupt zu JP Morgan gegangen bin, leider verstorben. Es gibt immer noch eine Karl-Nix-Stiftung in Bremen, die für Abiturienten und für Menschen mit herausragenden Leistungen Preise verleiht, bis einmal im Jahr. Und dort bekommen junge Menschen das Startkapital im Grunde für ihr Leben. Sowas finde ich total wichtig.
Wow, wunderbar, dass du das
gekommen.
Ja, Entschuldigung, jetzt muss ich ins Wort fallen, das wusste ich als Österreicher
sehr nicht. Gerne.
Und big, big credit dem Großvater natürlich, dass er sowas gemacht hat.
Ja. Ja, genau. Ja, gibt's, wie gesagt, heute noch, wird jedes Jahr verliehen. Und das finde ich eine ganz großartige Leistung, dass man sowas auf viele Jahre kontinuierlich macht. Ich kam zu JP Morgan durch einen Zufall, durch einen Bekannten, durch einen Freund, der mich in dieses Metier im Grunde eingeführt hat. Und ich durfte, bevor ich meine Ausbildung begonnen habe bei JP Morgan, das war im August 91, durfte ich von April bis August 91 im Backoffice als Aushilfe arbeiten.
Na, da lernt man es ja perfekt, ne? Das Geschäft.
Also man hat es bei JP Morgan sowieso perfekt gelernt, aber als ich da ankam, wusste ich natürlich wenig von Börse und wenig von Wertpapieren. Und ich weiß noch, meine erste Frage an meine damalige Kollegin Heike: Wie erkenne ich denn, ob eine Aktie bei einer Wertpapierkennnummer, ob es eine Aktie oder ob es eine Anleihe ist?
Gibt es darauf eine Antwort?
Und dann hat sie mir das, ja, es gibt eine Antwort. Die Anleihen haben viel höhere Nummern damals gehabt,
okay,
als die Aktien. Und das war total spannend für mich. Und diese ganze Ausbildung bei JP war im Grunde ja basierend auf Handel, auf Investment, auf Analyse von jeglichen Finanzinstrumenten. Also diese 2,5 Jahre war ich im Grunde nur im Handel und habe von der Pike auf gelernt. Und das ist natürlich eine ganz tolle Grundlage für jeden weiteren Werdegang.
Mhm. Zwischenfrage: War JP, du hast den Namen Heike auch genannt, klingt jetzt nicht nach London, war in Deutschland, nehme ich an, oder? Dein JP-Job.
Das war in Deutschland, in Frankfurt. Mhm. Tatsächlich, ja. Ich war der erste Realschüler, der bei JP Morgan eine Ausbildung machen durfte.
Stark. Na, auch da Big Credit.
Das hat mir total gut gefallen. Und meinem Protégé damals habe ich das auch als Lohn wiedergegeben, indem ich Jahrgangsbester geworden bin.
Und was hast du damals gehandelt? Der DAX war ein paar Jahre jung, erst Ende der 80er Jahre gestartet. War das Schwerpunkt der deutsche Markt oder internationales Geschäft?
Das war schon internationales Geschäft. Ich habe ja in dieser Ausbildung schon an den Händlertischen gesessen und habe Repos gehandelt, also Repurchase Agreement, das heißt Wertpapierleihe. Mhm. Und mit dem Clemens Landring zusammen, auch in meiner Ausbildung, haben wir Future Arbitrage gemacht.
Also, gleich
also den,
so ziemlich,
DAX gegen, ja, den DAX Future, gegen die Kasse. Mhm. Mhm. Gegen die Kasse. Aber das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war ein Vorgänger von dem Excel-Sheet und die Broker in Frankfurt an der Börse, die hatten so kleine Pieper. Und da stand dann 25, 50, 75 und 100 und das war vergleichbar mit dem DAX Future. Also bei einem 100er Basket wussten die Broker dann, wie viele Aktien sie von jedem Unternehmen kaufen müssen. Also 113 Allianz, 875 Annelien und so weiter.
Spannend.
Aber die Zeitspanne zwischen der Ausführung der Order und dem Future-Verkauf, da ging manchmal 20, 30 Minuten ins Land. Und das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen.
Nein, es war die Zeit vor dem Internet und ich gehe aus österreichischer Sicht auch ins Jahr 1991. Wir hatten da gerade inspiriert durch die florierende deutsche Terminbörse, mit der du ja sicher, auf der du gehandelt haben wirst, die ÖTOP gegründet in Österreich, mittlerweile beides Eurex. Okay. Und das war auch mein Job, sowas zu tun und ich liebte es einfach. Es war super, um mathematisches Basisverständnis und Schnelligkeit schön in einen Job zu verpacken. Hat Spaß gemacht.
Absolut. Ich meine, diese Bildschirme waren legendär. Das war ein schwarzer Untergrund mit grüner Schrift.
Ja.
Die sehe ich heute noch vor mir. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit den ultra 4K auflösenden Bildschirmen von heute.
Ja.
War wie zu Fuß gehen. Heute sitzen wir im Ferrari und das war früher zu Fuß.
Ja. Na, ich liebe es immer.
Aber eine schöne Zeit.
War in Deutschland auch erfolgreich für den Markt. Natürlich, der DAX hat eine gute Startphase gehabt. Ich mache weiter in den 90ern. Irgendwann einmal ist der neue Markt aufgetaucht und war ein Riesenerfolg. Ende 96, 97 ist es losgegangen. Hat sich dann nicht so ganz etablieren können. Wie hast du diese Phase erlebt, wo ich mal unterstelle, dass vieles, was du gelernt hast bei großen Adressen, plötzlich zu vergessen war, weil vollkommen neue Regeln gegolten haben?
Ja, absolut. Also ich habe 98 dann bei UBS angefangen und das war ja im Grunde noch mitten im neuen Markt.
Genau, da ist alles noch gut gewesen.
Ja, da gab es aber im Grunde keine Regel für Bewertungen, wie man das heute kennt. Ne? Genau. Also mir hat mal damals ein Kollege gesagt, ach, das ist doch egal, was das, ob das Unternehmen Verluste macht oder nicht, Hauptsache der Kurs steigt. Also damals war die Devise, je mehr Verluste ich mache, desto besser ist der Kurs.
Ganz genau. Ja, und verrückt, die Mathematik wurde sonst auch noch ausgeblendet, weil manche Unternehmen haben, glaube ich, sogar behauptet, 120% Weltmarktanteil zu haben und die Leute haben sie dann trotzdem gekauft. Genau. Du musstest eigentlich nur eine Zuteilung aus dem Primärmarktangebot bekommen und warst schon im Spiel.
Absolut. Ja, absolut, absolut. Und da hatten wir natürlich, ich meine, man muss das überlegen, Christian, das war ja alles, bevor es wirkliche Compliance-Abteilungen gegeben hat.
Ja, ja.
Ja, also das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen.
Also vieles an der Regulierung überschießt das Ziel, aber einiges auch wieder absolut nicht. Und das stammt absolut zum Teil aus dieser Zeit. Ich meine, du warst ja damals noch ein junger Mitarbeiter, relativ gesehen von den Dienstjahren her. Die alten Hasen hat es ja damals total rausgeschossen, was das Verständnis für den neuen Markt betroffen hat. Na gut, machen wir weiter. Ein paar Jahre später hat es den neuen Markt dann quasi aufgestellt, diese Spekulationsblase, wie man heute sagen muss. Und dann kommen diese weltweiten Einschläge. 9/11 hat mit den Börsen jetzt ursächlich nichts zu tun gehabt, aber Auswirkungen gehabt. Hast du da spezielle Memories? Ich glaube, das hat jeder, oder?
Ja, das hat selbstverständlich jeder. Ich war gerade zur Mittagspause und wir haben bei einem kleinen Italiener neben in Frankfurt in der Innenstadt gesessen und wollten gerade was bestellen. Und dann kam der Kellner zu mir und meinte, wollen Sie noch essen? Ich so, ja, natürlich würde ich gerne was essen, deswegen bin ich ja da, ich habe nicht so lange Mittagspause, aber ja, da ist gerade was passiert. Ja. Und dann rief ich meinen Kollegen Stefan an und er meinte, du musst sofort kommen. Ja. Und dann sind wir natürlich aufgesprungen und sind ins Büro gelaufen, das war nur 5 Minuten entfernt. Und ich kam hoch und wir hatten so einen ganz kleinen Fernseher im Raum stehen und mittlerweile wusste ich, dass ein Flugzeug in ein Gebäude geflogen ist und wir kamen hoch in das Büro und dann flog noch ein Flugzeug rein. Ich so, oh, das ist eine Wiederholung. Und die so, nee, das ist das zweite.
Ja, vollkommen. Die Erinnerungen sind eingebrannt einfach in unsere Gehirne und ja. Da rückt auch der Kapitalmarkt in den Hintergrund, ob man noch schnell verkaufen kann oder nicht.
Vollkommen. Wir waren natürlich alle geschockt und zutiefst bestürzt und traurig. Also ich meine, sowas hat man ja noch nie erlebt.
Ja.
Und daher, da war natürlich alles andere egal. Gut, die Märkte sind dann gefallen und zwar relativ schnell auch. Aber klar, wir haben dann unsere Kunden angerufen und haben sie informiert und haben sie auch überall gefunden. Also in der Küche beim Kochen, im Urlaub. Ganz schlimme Zeit.
Rückwirkend betrachtet war natürlich auch das eine beide Dip-Gelegenheit. Und die nächste Sache, Lehman, war auch eine beide Dip-Gelegenheit, hat aber Jahre länger gebraucht, um sich von diesem Schock, der aus der Finanzwelt direkt kommt, anders als 9/11, wieder zu erholen. Erinnerungen an den September 2008 möchte ich dir natürlich auch noch abbringen.
Ja, natürlich gerne.
Da fährt pünktlich immer die Rettung vorbei, wenn ich das sage. Wirklich, so wie, jedes Mal ist kein Sample, was ich da einspiele, sondern da fährt echt immer die fucking Rettung vorbei. Es ist unglaublich. Okay. Ja.
Gut. Da war ich in Zürich am Bahnhof tatsächlich und wollte mit dem Zug zurück nach Frankfurt fahren, weil ich einen Kundentermin hatte und stand am Gleis und wartete und dann rief wieder mein Kollege Stefan an und meinte, hast du das gehört? Ich so, nee, ich stehe hier am Bahnhof, hier ist kein Empfang. Ich warte auf meinen Zug, ich hoffe nicht, der kommt gleich. War sogar ein Schweizer Zug, also noch keine Deutsche Bahn. War relativ pünktlich, dann habe ich das erfahren. Also das habe ich aber nicht so, ich sag mal, live mitbekommen wie 9/11. Das hat mich im Markt nicht erschüttert.
Ja, es hat aber unseren Job, unser Leben als Player irgendwie im Umfeld vom Kapitalmarkt für immer verändert, nehme ich an, ne? Auch deines.
Natürlich, absolut, ja.
Und dann schaue ich noch in den März 2020 mit Covid. Das war der perfekte beide Dip, hat sich auch nachher herausgestellt. Auch da ein paar Wahrnehmungen. Wie hast du diese Marktphase erlebt? Und die kam ja wieder, das hat ja anders als Lehman wieder brutal, vor allem in unsere privaten Leben hineingeschossen und da wieder so ein Fall, wo der Kapitalmarkt nach hinten rückt.
Also dadurch, dass ich relativ viel im Homeoffice arbeite, natürlich dieses Homeoffice-Gefühl, was dann viele hatten, bei mir schon vorhanden. Also
bei mir auch damals.
Ich bin ja nicht mehr ins Büro gegangen, sondern ich war halt immer im Homeoffice. Deswegen hat sich das Leben, ich sag mal, im Büro oder in der Bürozeiten, in der Arbeitszeit für mich nicht verändert. Natürlich hat sich das ganze Sozialleben verändert. Und ich wohne in einem relativ kleinen Ort in der Nähe von Frankfurt. Und man konnte rausgehen. Ich wohne am Feldrand, bin ganz normal spazieren gegangen. Das hat auch keinen interessiert, weil es halt nicht in der Großstadt war. Ne?
Genau.
Aber die Börsen haben halt extrem drauf reagiert. Warum das gemacht in meinen Augen? Die Börse Unsicherheit nicht mag. Ich weiß nicht, was passiert da. Ist das doch schlimm? Ist es nicht schlimm? Ist es eine Katastrophe? Heute wissen wir, dass es nicht so schlimm gewesen ist. Klar, für manche Leute natürlich schon, aber für den Gesamtmarkt oder für den Kapitalmarkt nicht. Ich meine, man muss überlegen, wir waren im Tief 2020 im S&P so bei 2200 Punkten, sage ich mal. Und jetzt sind wir 6200 Punkte.
Ja, Wahnsinn, ja.
Also jeder Dip im Grunde in den letzten 20, 30, 40 Jahren war im Grunde für einen Investor eine absolute Kaufgelegenheit.
Und damit bin ich jetzt genau. Und damit bin ich jetzt eh schon. Das Konzept, was ich immer ein bisschen zurechtgerichtet habe für diese Folge mit dir, ist, ich habe dich anmoderiert, Senior Analyst, Investment Advisor, Börsianer ist eh klar, Investor Relations und so weiter, noch über diese Teilbereiche zu sprechen. Du hast jetzt analytisch gesprochen über den Dip. Der Martin Utschneider, mit dem habe ich auch lange über beide Dip- und charttechnischen Zugang gesprochen. Was ist dein Zugang als Senior Analyst? Wie übst du das aus und welche Modelle nutzt du, um für dich gute Equities zu finden?
Das kommt ein bisschen auf den Markt an, also auf das Land und vor allen Dingen auf den Sektor. Was ich sehr gerne nutze, sind Discounted Cashflow Modelle oder auch Dividendmodelle, wenn die Unternehmen Dividende zahlen. Aber so ein Cashflow Modell hat für mich schon einen ganz hohen Stellenwert.
Darf ich wieder ins Wort fallen kurz? Wir hatten eine Phase, wo wir keine bis Negativzinsen hatten. Wie hast du das in dein DCF-Modell einwirken lassen, dass die Zinsen nicht mehr da waren?
Also die Zinsen sind natürlich ein ganz großer Ausschlagfaktor, aber man kann ja solche Modelle adjustieren oder auch andere Bewertungsparameter nehmen, wenn der Zinsfaktor ausfällt. Und man muss dann einfach ein bisschen flexibel sein und nicht so starr mit seinen Bewertungsmodellen, sondern sich den Marktgegebenheiten auch leicht anpassen. Also zum Beispiel ein KGV.
Ja.
Ich mag das KGV eigentlich nicht besonders. Ich sage dir auch, warum ich das nicht mag. Es ist ja ein Kurs und ein Gewinn pro Aktie. So, diesen Gewinn pro Aktie kann ein Unternehmen ja, ich sag mal, gestalten. Kleines Beispiel, ganz einfach. Ich verdiene 1 Million und ich habe 1 Million Aktien. Also verdiene ich 1 Euro, 1 Dollar pro Aktie. Im nächsten Jahr kaufe ich von den 1 Million Aktien 200.000 zurück, habe also noch 800.000
Aktien. Ich habe mir gedacht, dass das Aktienrückkaufprogramm kommt, aber okay, passt, super.
Richtig.
Ja, genau.
Das heißt, mein EPS steigt von 1 auf 1,25, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr verdient habe. Und nach außen sieht das so aus, wow, 25% mehr verdient. Das muss ja ein tolles Unternehmen sein. Gleichzeitig sinkt natürlich mein KGV, jetzt mal von einem fixen Kurs abgesehen, sinkt mein KGV und der Markt glaubt, wow, super. Billiges Unternehmen, 25% EPS-Steigerung. Deswegen mag ich das KGV nicht. Was ich sehr mag ist, ich habe eine Formel für mich entwickelt, die das so ein bisschen abwandelt. Also ich nehme das umgedrehte KGV, sprich die Gewinnrendite. Mhm. Und dort nehme ich aber nicht den Nettogewinn, sondern ich nehme das EBIT, also Earnings Before Interest and Tax. Mhm. Weil mich interessiert, was das Unternehmen operativ wirklich verdient. Deswegen ist das EBIT für mich hier wichtig. Und dann nehme ich nicht die Marktkapitalisierung, sondern ich nehme tatsächlich den Enterprise Value.
Mhm. Musst du vielleicht für die Hörerin, bitte ich dich für die Hörerinnen kurz herzuleiten, in deinen Worten, den Unterschied zwischen der Market Cap und dem Enterprise Value.
Okay, ist überhaupt kein Problem. Also die Marktkapitalisierung ist die Anzahl der Aktien mal den Kurs. Mhm. Der Enterprise Value addiert die zinstragenden Schulden, Minderheitsanteile, Vorzugsaktien, Leasingverpflichtungen und zieht die Liquidität wieder ab. Der Vorteil ist, dass ich einen Gesamtunternehmenswert bekomme, unabhängig von der Kapitalstruktur. Mhm. Und das ist mir wichtig. Es gibt ja hochverschuldete Unternehmen, weniger verschuldete Unternehmen. Und diese ganze Kapitalstruktur, die möchte ich rausklammern. Und deswegen nehme ich Enterprise Value. Und dann ermittle ich daraus eine Gewinnrendite. Und das ist so eine Zielgröße, wo ich sage, da fühle ich mich mit wohl. Kann man sehr gut vergleichen, auch innerhalb des Sektors. Und wenn ich dann Werte finde mit einer Gewinnrendite von plus 10%, dann gucke ich mir das schon mal näher an.
Wunderbar klingt das, und ich möchte dich auch noch gerne weiterreden lassen und eine Zusatzfrage stellen. Warum EBIT und nicht EBITDA?
Die Abschreibung machen mir immer so ein bisschen Probleme, nicht mit dem Kalkulieren, aber die Abschreibung gehören halt zu Unternehmen dazu. Und einige haben halt mehr, weil sie halt in Maschinen investieren und die natürlich dann auch steuerlich abschreiben können. Deswegen ist das für mich okay. Mhm. Deswegen lasse ich das D und A raus. Was mich interessiert, ist der Gewinn vor der Kapitalstruktur.
Mhm, macht Sinn.
Ja. Was ich auch gerne nehme, ist einfach ein EBT, also ohne Zinsen, weil mir hat mal ein schlauer Mensch erzählt, den kennt jeder, ich war in Omaha, Nebraska, auch schon auf der HV, er sagte, die Steuerbehörden darf man nicht hinters Licht führen.
Das ist, glaube ich, klug in the long run, ja genau.
Ja. Also deswegen, das nehme ich auch gern.
Ja, das habe ich so noch nicht präzise gehört. Also nicht so präzise, meine Satzstellung hat es jetzt verdreht, aber ich weiß, was du meinst. Und das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, dass man das als Analyst sehr wohl als wertvolle Zahl nehmen kann damit. Also wert diesen, absolut, dieses EGT. Lieber Ingo, ja, ich ziehe weiter in unserer Journey. Ingo als Investment Advisor. Ganz kurz nur, was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, ich gucke mir natürlich auf vielen Märkten Aktien an, also auf Länderebene, Sektorebene und auch innerhalb des Subsektors, und schaue, was machen Unternehmen, wie verdienen die ihr Geld und was kommt da hinten raus. Wichtig finde ich immer nur, ich habe so einen Hands-on-Ansatz. Also ich gehe auch gerne durch Supermarktregale und schaue, wo kommen die Produkte her? Das heißt, ich nehme den Karton von Müsli, drehen um.
Und alles liegt am Boden. Ne?
Und alles liegt, das ja, hoffentlich genau, nicht. Ja. Aber man hat ja, also man muss das mal, ich gehe sehr achtsam durchs Leben, das ist mir wichtig. Und wenn man in so ein, ich nehme jetzt das Beispiel Müsli-Regal, weil es das Einfachste ist, man hat 15 verschiedene Müsli-Sorten, aber im Grunde stammen die von 2 bzw. 3 Unternehmen, die dieses herstellen. Und dann gucke ich, okay, wo steht die Packung? Oben, unten, wie sind die Margen? Wo würde ich das Produkt platzieren, wenn ich zum Rewe, das ist ein großer Markt hier bei uns in der Nähe, einkaufen gehe? Ja? Und so gehe ich durchs Leben. Oder ich gucke nach draußen und schaue, okay, was fahren die Leute für Autos? Sind da mehr Mercedes dabei, mehr BMW, sind vielleicht mehr Koreaner? Und so mache ich das mit meinen Aktien auch. Welchen Nutzen oder welches Ziel haben diese Unternehmen? Also ich habe ein Problem und welches Unternehmen löst mir damit mein Problem? Und das gucke ich mir an. Und sowas finde ich extrem spannend, weil das nicht viele Analysten machen. Also ne, gutes Beispiel, Nvidia, vor 5-6 Jahren haben die Grafikkarten hergestellt und damit konnte man schöne Spiele spielen. Aber das Geschäftsmodell hat sich ja in den letzten Jahren komplett gewandelt. Und sowas gucke ich mir, also sowas versuche ich zu finden und zu analysieren und dann zu sehen, welches Produkt in der Zukunft löst mir welches Problem. Und dann findet man wahnsinnig tolle Aktien.
Da finde ich sehr, sehr spannend, diesen komplexen Zugang auch über mehrere Ebenen zu kommen. Neugierig bin ich ja. Jetzt beim Bereich Investor Relations. Weil das sind ja Angestellte von Unternehmen, die sich rund um die Aktie B2B, B2C und so weiter, Privatanleger oder Instis kümmern. Und was macht der Ingo da im Bereich Investor Relations?
Also im Moment gar nichts mehr in dem Bereich. Habe ich früher mal gemacht. Unternehmen, ich hatte mal eine Zeit lang, war ich selbstständig.
Verstehe. Ich habe in die Richtung getippt auch, genau. Ja.
Genau. Und habe dann Unternehmen beraten, auch in verschiedenen Aspekten, also im Kapitalmarktbereich. Ich habe mal für eine Schweizer Firma den HR-Bereich umstrukturiert. Ich hatte das ehrlich gesagt damals noch nie gemacht, aber das war ein ganz tolles Projekt, sehr erfolgreich. Und das spricht vielleicht auch so ein bisschen für mich. Ich bin ja Jungfrau vom Sternzeichen her.
Passt ja zur Schweiz, sehr Jungfrau Joch irgendwie, ne? Genau.
Ja. Sehr analytisch, sehr detailliert. Komplexe Strukturen fallen mir einfach relativ leicht zu verstehen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Wunderbar. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, Monika Mader, wie ich eigentlich auf dich gekommen bin. Die Monika Mader hat mit mir einen ähnlich launigen Podcast getan, wie wir beide jetzt aus meiner Sicht sehr erfreulicherweise tun dürfen. Und Super. Wir schreiben so hin und her und dann postet die Monika doch glatt, ich glaube, du hast es auch gesehen auf LinkedIn, FintureTech Fantasy mit so einer schönen Schrift und ein Jugendbild von ihr, so Italo-Disco habe ich sofort assoziiert als Synthie-Pop-Fan, habe gesagt, Monika, ich mache deinen Song draus, ja, Italo-Disco, ich sehe dich voll drinnen. Wunderschöne Memories, 80s, 90s. Und sie hat gesagt, ja, super, dass du das machst und ich muss dir da dazu was sagen. Kennst du den Ingo? Ich habe gesagt, nein, kenne ich nicht. Und sie hat dann gesagt, Ingo Nix hat vor wenigen Tagen einen Italienisch-Guide rausgegeben. Und das hast du mir in der Zwischenzeit, wir haben telefoniert, du hast ihn mir geschickt, ich bin begeistert. Sprechen wir doch kurz über den Guide, bitte. Warum du den gemacht hast, wie viele Seiten der hat und wo man den kriegt, weil man kriegt den ja, wenn man will, auf Wienerisch.
Ja, natürlich, gibt komplett gratis, hat ungefähr 50 Seiten. Und ich kam auf die Idee, ich habe mal in Brindisi, das ist ganz in Süden Italien, eine Zeit lang gelebt und dort auch Italienisch gelernt, viele Jahre her, also 20, 25 Jahre her. Aber mich hat dieses italienische Gefühl, diese Melodie der Sprache einfach nie wieder losgelassen. Und als vor vielen Wochen meine Kollegin sagte, sie kann sich vorstellen, nach Italien auszuwandern. Und ich habe eine super Kollegin, Julia.
Bin ich überzeugt, dass die Julia super ist, genau.
Super. kam ich dir auf die Idee, schreib dir doch so ein kleines PDF. So mit den wichtigsten Sachen. Was sage ich, wenn ich ins Büro gehe? Was sage ich, wenn ich ins Café gehe? Wann trinke ich einen Cappuccino? Natürlich nur vor L. Was muss ich machen, wenn ich zum Behörden gehe? Und aus dieser anfänglichen Idee, das hat mir so viel Spaß gemacht, das so für sie zu schreiben, ist dann dieses kleine Booklet entstanden. Und mir sind immer mehr Dinge eingefallen, die wichtig sind. Und habe dann in diesem Booklet auch persönliche Geschichten von mir reingeschrieben, von meinen Reisen durch Italien.
Dazu, jetzt muss ich kurz unterbrechen, weil an dieser Stelle spiele ich jetzt das Instagram-Reel ein, das mir die Monika zur Verfügung gestellt hat und ich werde es vielleicht ein bisschen kürzen, weil du einiges schon gesagt hast, aber ich wollte es nicht zu kalt. Das spielen wir jetzt ein.
Sehr gerne. Ja.
Jetzt war noch ein Husten dabei, das spielen wir jetzt ein. Und am Ende Sara Perchetti-Amo. Wir kennen die Nummer natürlich. Großartig gemacht. Funktioniert gut, ne? Das ist eine schöne Geschichte. Ich werde übrigens für den Song ein paar Lyrics von dir und ein paar Originalsaga von dir in Deutsch wieder mit dem italienischen Bezug reinnehmen.
Sehr schön. Ja, ich liebe dieses Lied. Ich liebe dieses Lied, weil es einfach so viel Emotionen hat und für mich einfach so Italien ist.
Ich habe jetzt den Text nicht von mir. Das gibt es irgendwo, Wolla si sa oder so ähnlich. Da geht es auch um die Volatilität drinnen höchstwahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Ich kann ja nicht Italienisch, aber das schwingt irgendwie mit schön, wunderbar.
Ja. Passt.
Da werden wir was Schönes machen.
Es geht
machen.
Um Liebe, es geht um einfach dieses Lebensgefühl in Italien.
Ja.
Dieses Schweben, dieses Fliegen miteinander, das hat mich einfach fasziniert und das fasziniert mich immer noch.
Finde ich ja wunderbar.
Ich habe das Buch genannt, Your Summer in Italy.
Ja,
ein tolles Buch geworden. Na, jetzt gibt es gratis. Ich habe viele verschiedene Facetten reingeschrieben, was man was lernen kann für Anfänger und vor allen Dingen Geschichten aus meinem Leben in Italien.
Ich überlege ja, für diese Börse-People-Reihe gibt es immer ein Buch mit 12 transkribierten Podcasts, dafür die nächste Ausgabe einen Italien-Schwerpunkt zu machen. Und einige Seiten von dir mitzudrucken, um das auch in Printform zu verewigen. Wo kann man das Buch jetzt bekommen?
Ihr könnt einfach mir über dich oder über den Instagram-Profil eine E-Mail schreiben und dann schicke ich euch das zu. Wie gesagt, komplett gratis. Ich freue mich, wenn es jeder liest. Ich freue mich, wenn ihr damit was anfangen könnt. Und vor allen Dingen, wenn es Spaß macht.
Wunderbar.
Man muss einfach, also das ist mein Credo. Ich hatte, glaube ich, Glück im Leben und man muss den Menschen was zurückgeben.
Ja.
Ich finde das ganz wichtig, dass man Wissen zurückgibt oder dieses Buch jetzt einfach gratis rausgibt. Ganz wichtig, ja. Es gibt eine E-Mail-Adresse dafür, die heißt vivere.italiano.gmx.de. vivere.italiano@gmx.de, aber über dich kriegt man es auch und über das Instagram-Profil natürlich.
Wunderbar, ich werde die Adresse auch in den Shownotes natürlich verlinken dann.
Genau.
Und man merkt, man hört das auch raus, da kommt dann wieder mit Verlaub der kleine Bub durch. Wenn man irgendwas reinkippt, Italienisch Guide, ich auch unglaublich viel zu tun, aber wenn irgend so eine kleine Sache, so wie diese Italo-Disco-Nummer mit der Monika Mader kommt, dann bin ich mal weg für eine Stunde. Aber ich glaube, das müssen wir so machen, oder? Das hält uns jung.
Ach, weißt du, wir Männer werden zwar älter und ich bin jetzt 54, aber im Grunde sind wir immer noch irgendwo kleine Buben. Und das
absolut
ist auch gut so. Ja. Der Martin Utschneider hat mir letztens hier telefoniert und dann meinte auch du, wir werden jedes Jahr älter, aber wir müssen uns die Kindheit bewahren und damit gebe ich ihm so recht. Einfach schön.
Hätte man das auch erwähnt. Das ist eigentlich fast schon ein wunderbares Schlusswort. Ich hab deine 54 plus 3 anzubieten und wenn ich nicht gerade in den Spiegel schaue, fühle ich mich auch wie 16, 17, 18 und es ist es ist einfach eine gute Sache. Lieber Ingo, wohin wird dich der Sommer noch führen? Hast du irgendwelche Pläne?
Oh ja, wir haben ganz, ganz tolle Pläne. Also heute kam erstmal eine sehr schöne Nachricht. Ich habe 2 Söhne. Der erste hat heute seine Ergebnisse bekommen für seine Ausbildung, für die Abschlussprüfung, hat bestanden.
Dann gratulieren wir ihm doch. Ne?
Also Max, mega gemacht. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich.
Ich hänge mich an. Ich kenne ihn nicht, aber ich hänge mich an, lieber Max.
Ja, es ist so toll, dass er das gemacht hat. Und wir wissen alle, wie Prüfungen sind. Und gerade vor den Wochen, vor der schriftlichen Prüfung, toll, klasse. Er wird zum Finanzamt gehen, wird Finanzbeamter hier in Hessen.
Wegen an EGT.
Und er kann leider nicht mit, deswegen fahre ich nur mit meinem kleinen Sohn, der ist 16. Wir fahren, wir fliegen am oder sind jetzt dann in den USA und machen einen Roadtrip, fliegen nach Las Vegas und fahren dann mit dem Auto nach Kalifornien, nach Monterey, das liegt kurz vor San Francisco, und fahren dann zurück durch den Yosemite Nationalpark, Sequoia Nationalpark, wieder nach Las Vegas, 3 Wochen Roadtrip durch den Westen der USA. Und wir freuen uns wahnsinnig drauf, weil wir das schon so lange planen. Und das wird, glaube ich, eine ganz tolle Reise für den Moritz, weil er noch nie in den USA war. Und es ja da so viele Eindrücke gibt, die einem im Grunde erschlagen, wenn man das erste Mal da ist. Ich hatte das Glück, schon 20 Mal in den USA zu sein. Vieles kenne ich, den Westen noch nicht. Aber das wird eine mega Reise. Wir freuen uns sehr, sehr drauf, dass der Max nicht mitfahren kann, aber der hat jetzt noch Abschlussfeier und dann noch mündliche Prüfung. Das hätten wir nicht anders planen können durch die Sommerferien.
Dann gebe ich noch einen Zeitstempel drauf. Wir nehmen die Folge auf am Donnerstag, den 3. Juli, senden am Freitag, den 18. Juli. Da seid ihr schon in den USA auf Roadtrip.
Richtig, genau.
Dann schicke ich da noch Good Vibes rüber in diesen Hollywood-Film in the making irgendwie. Und du hast deine Söhne Max und Moritz genannt, oder habe ich das jetzt richtig genannt?
Ja, Max und Moritz,
großartig.
Tatsächlich.
Mhm. So, der Friedhelm Busch war quasi an der deutschen Börse, in Telebörse, habe ich heute mit dem Lars Brandau telefoniert über den Friedhelm Busch. Hier geht es um Wilhelm Busch, einfach Traum, oder? Das ist, glaube ich, ein wunderbares Schlusswort irgendwie. Ja. Lieber Ingo, ich spiele unsere Abspannmusik, wünsche dir eine wirklich tolle Zeit, jetzt so ein bisschen Zukunftsflugskompensator-mäßig nach Amerika geschickt. An euch da draußen, danke fürs Mithören in dieser wunderbaren Folge aus meiner Sicht. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank, lieber Christian, und vielen Dank an Sie und die tollen Zuhörer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben daraus ein bisschen was mitgenommen. Mir hat wahnsinnig Spaß gemacht und wenn ihr es hört, dann bin ich schon in den USA und irgendwo im Nationalpark unterwegs.
Wunderbar. Ciao. Und wir kennen, Christian. Ich danke dir auch. Und wir kennen ja die Millionen Zuhörerinnen nicht, aber wir wissen, sie sind toll. Und du hast das nochmal bestätigt. Tschüss und Baba.
Okay, ciao.
Aufwind für deine Vorhaben. Volksbank. Vertrauen verbindet.